Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Sochert und ich begleite Sie durch diesen Podcast, eine Produktion der Unternehmerschaft Düsseldorf, der Düsseldorfer Arbeitgeberverbände in Kooperation mit Wiedemeyer Kommunikation. Ja, diesen Tag hatten sich Selbstständige, die einen Antrag auf Soforthilfe gestellt hatten, ganz anders vorgestellt. Die Zahlungen in NRW an die Kleinunternehmer wurden plötzlich gestoppt. Der Grund waren Internetbetrüger mit einer Fake-Seite. Mindestens 4.000 Selbstständige, die auf das Geld angewiesen sind, waren vom Zahlungsstopp betroffen. Und unsere Meinung dazu: Betrug muss verhindert werden. Geld darf nur der bekommen, der es auch wirklich braucht. Unsere Themen der heutigen Sendung. Wir sprechen darüber, was eine systemrelevante Unternehmenskommunikation für die Handlungsfähigkeit von Unternehmen bedeutet. Außerdem gibt es die besten Tipps für effektives Arbeiten im Homeoffice. Mit den Meldungen aus den Betrieben und den letzten Worten runden wir immer unsere Sendung ab. Nach der nächsten Musik steigen wir ein in das erste Thema.
Unser nächstes Thema bei uns heute im Podcast. Am Telefon treffe ich Kai vom Hoff, geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Kommunikationsagentur in Düsseldorf auf der Prinz-Georg-Straße. Wir unterhalten uns heute über die Frage, warum Kommunikation systemrelevant für das Funktionieren der Handlungsfähigkeit eines Unternehmens ist. Lieber Herr vom Hoff, ich freue mich sehr herzlich, dass ich Sie bei uns im Podcast heute begrüßen darf.
Ich freue mich auf unser Gespräch, lieber Christoph Sochert, und grüße herzlich alle Hörerinnen und Hörer.
Ich habe letztens gelesen, dass die Corona-Krise große Teile der Kommunikationsbranche hart trifft. Viele Agenturen befürchten Umsatzeinbrüche oder haben sogar Existenzängste. Wie geht es Ihnen heute Morgen?
Normalerweise ist das die Frage, die ich von meinem Arzt gestellt bekommen werde. Aber mir geht es von Tag zu Tag sehr unterschiedlich. Ich denke, das ist ähnlich, wie es den meisten auch ergeht. Mal sehr zuversichtlich, teilweise auch gelassen, was die aktuelle Entwicklung betrifft. Und Kommunikationsprofis sollten ja eigentlich immer etwas Zuversicht mitbringen. Dann aber doch eher mit einem mulmigen Gefühl, wie es insgesamt weitergeht und was das Ganze mit uns macht. Die von den Medien in relativ enger Taktung wiederholten Meldungen, die Kommentare zu Zahlen, Fakten, all das macht es nicht unbedingt besser, weil ich eher den Eindruck habe, dass die Krise dadurch noch schlimmer wahrgenommen wird. Zu der Kommunikationsbranche, die Sie angesprochen haben selbst, ja, es gibt hier ein Problem, sogar ein erhebliches, insbesondere in ganz bestimmten Branchen, das sind die Reiseunternehmen, das ist die Automobilwirtschaft, Veranstalter, Hotel und Gastronomie, aber auch Filmwirtschaft, um nur einige zu nennen, die sind wirklich signifikant betroffen. Ich bin mit einigen Agenturen im Kontakt. Dort gibt es etliche, die haben innerhalb weniger Tage einen Rückgang zwischen 60% und 80% ihres gesamten Honoraraufkommens. Veranstalter liegen bisweilen bei 100%. Da ist also quasi die Nulllinie erreicht. Das ist wirklich sehr, sehr bitter. Wir als Agentur vom Hoff sind davon zum Glück nicht betroffen. Meine Agentur arbeitet mittlerweile in zweiter Generation seit genau 50 Jahren für die Industrie, für Wirtschaft, Energie, Chemie, Grundstoffindustrie, Bau und Pharma. Das sind alles Bereiche, die sind nicht so existenziell von der Krise betroffen wie eben die oben genannten. Wir feiern in diesem Jahr 50 Jahre. Das ist eine runde Zahl und darauf bin ich sehr stolz. In der schönen Landeshauptstadt, hier in der Prinz-Georg-Straße. Die Agentur hat 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alles Berater, die tätig sind in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Krisen-PR. Wir begleiten Transformationsprozesse, sorgen für Reputationsmanagement und organisieren die politische Kommunikation.
50 Jahre, das ist ja eine lange, lange Zeit. Mhm. Letztens habe ich gelesen von Ihnen, dass Sie, und darum sprechen wir eigentlich heute auch, Kommunikation systemrelevant Sicherheitsempfinden für Unternehmen. Ich hörte letztens einen Bericht von Jan Liebold von der Tagesschau und er sprach über systemrelevante Berufe und wählte die Überschrift: Welchen Wert haben Helden? Sind Sie und Ihr Team ab sofort unsere neuen Helden?
Also das sind wir bestimmt nicht. Ich finde aber den Heldenbegriff wirklich gut, würde ihn aber für unser Metier definitiv nicht in Anspruch nehmen. Helden sind bestimmt diejenigen, die an der Kasse sitzen tagtäglich, in den Krankenhäusern ihre Arbeit verrichten, Rettungsdienste, Pflegedienste. Das sind wirkliche Helden, das sind echte Helden. Uns steht so eine Bezeichnung definitiv nicht zu. Aber die Bezeichnung systemrelevant, das würde ich sehr gerne aufgreifen. Das bezieht sich normalerweise ja auf Produkte und Leistungen des Lebens, die wirklich dann auch, also eben in der Medizin, in der Versorgung, der Lebensmittelversorgung grundsätzliche Bedeutung haben, Apotheken. Das haben wir auch gesehen in der ganzen Zeit, wo die meisten Läden geschlossen haben. All diese Läden hatten offen, weil sie eben als systemrelevant gelten. Insofern ist der Begriff der Systemrelevanz in Bezug auf Kommunikation schon sehr mutig gewählt. Aber gemeint ist da etwas völlig anderes, nämlich dass ohne Kommunikation wir heute nicht da wären, wo wir bereits stehen. Nämlich in Zeiten von Corona als das Land weltweit, das die Sache wohl am besten in den Griff bekommt, mit Einschränkung. Das sagen vor allen Dingen andere Länder, das sagen andere über uns, nicht wir selbst geben dieses Urteil ab. Kürzlich hat die New York Times über das deutsche Wunder geschrieben und sich genau mit diesem Phänomen auseinandergesetzt. Warum kriegen es die Deutschen gerade so gut hin? Was ist deren Geheimrezept? Und neben der guten Infrastruktur, neben der medizinischen Versorgung, neben der Testung und der Diagnostik, all das, was immer erwähnt wird, ist ein großer Teil des Erfolgs zuzuschreiben der Führung und der Kommunikation. Denn hier geht es darum, diese Situation zu erklären, den Menschen zu verdeutlichen, Wege aufzeigen, Zusammenhänge darzustellen. Das ist, glaube ich, von ganz besonderer Bedeutung und das macht Kommunikation. Und woher sollen die Menschen diese Information denn sonst nehmen? Also bestimmt nicht aus dubiosen Quellen im Internet. Der Erfolg, sofern man jetzt davon sprechen kann, hängt also maßgeblich davon ab, wie es gelingt, über Kommunikation Vertrauen und Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung zu schaffen. Und sie dazu zu bringen, dass wir Abstandsregelungen einhalten, dass wir all das, was immer wieder erwähnt wird, Hände waschen und Distanz halten und so weiter, dass das auch umgesetzt wird. Das ist ein Ergebnis im Wesentlichen der Kommunikation. Es gehört aber auch mal dazu, dass zum Beispiel eine Regierung oder vielleicht auch ein Unternehmen sagt, wir wissen derzeit noch nicht, wie es weitergeht. Wir reden ja immer wieder oder hören den Satz, fahren auf Sicht. Also das heißt, man kann nicht unbedingt weit sehen. Und so findet sich Stück für Stück immer wieder eine Entscheidung und man muss immer wieder die Lage im Blick haben. Das ist bisweilen anstrengend und auch, wenn Sie so wollen, eine Zumutung für die Bürgerinnen und Bürger, aber es geht momentan nicht anders. Ich meine aber auch, unsere aufgeklärte Gesellschaft hält das zumindest eine Zeit lang aus. Unser Ministerpräsident hatte kürzlich übrigens auf eine Frage einer Journalistin nach dem Popularitätswert von Laschet im Vergleich zu Söder sinngemäß geantwortet, es geht hier nicht um Prozentpunkte bei Umfragen. Wichtig ist, wie wir den Menschen da draußen helfen und daran wolle er sich messen lassen. Und ich finde, genau darum geht es aktuell.
Kommunikation ist ja in dem Sinne auch wichtig für ein Unternehmen, damit ein Unternehmen auch gesehen wird, auch nach außen hin gesehen wird. Jetzt haben Sie ja als Unternehmenskunden die Großen dieser Welt, Lanxess, Currenta, Covestro, Bayer und auch den VDI. Was können wir denn kleinen mittelständischen Unternehmen sagen, die jetzt ihre Mannschaft in Kurzarbeit schicken müssen, die nicht wissen, ob sie die nächsten Monate eigentlich überleben können? Die denken ja zunächst nicht an ihre Kommunikation.
Da haben Sie völlig recht, Herr Sochert. Das ist bestimmt nicht das Erste, woran man denkt. Aber die Unternehmen tun es und sie tun es eigentlich unentwegt. Kommunikation ist ja auch das Nicht-Kommunizieren. Also wenn ich kommuniziere, dann gebe ich eine Führung, eine Richtung vor. Und ich schaffe dadurch Orientierung. Und das ist genau das, was in kritischen Situationen, in Krisenzeiten gefordert ist. Führung mitzubringen und Orientierung zu geben. Denn das wollen die Menschen haben. Dazu braucht es die klare Sichtbarkeit des Top-Managements innerhalb von Organisationen und von Unternehmen. Es braucht Ehrlichkeit und es braucht eine Kontinuität. Und ich glaube, das sind ganz wesentliche Faktoren. Und man sollte Antworten finden auf die Fragen. Und die muss man sich natürlich vorher schon stellen und nicht einfach erst darüber nachdenken, wenn man im Gespräch ist. Das leistet eben Kommunikation, sich vorher Gedanken zu machen, was sage ich zu eben solchen Fragen wie, können wir unser Überleben eigentlich sicherstellen, also als Unternehmen? Was müssen wir tun? Was sollen wir möglicherweise ändern? Was wird bleiben? Was ist ein verantwortliches Handeln? Und am Ende, das interessiert natürlich alle, welche Perspektive erwächst daraus für uns alle, aber auch für mich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin?
Haben Sie dazu ein oder zwei Beispiele aus der Praxis?
Ja, habe ich. Wir haben aktuell auch es zu tun mit einem Großunternehmen, das ist ein börsennotierter Konzern. Dort ist es so, dass der CEO relativ schnell selber erkannt hat, also das war nicht eine Leistung eines Beraters, der ihn dazu gebracht hat, sondern er selber hat das erkannt, das ist schon mal immer eine gute Voraussetzung, dass er jetzt präsenter sein muss, dass er jetzt näher an die Menschen heran muss. Jetzt nicht im Sinne von Abstandsregelungen, sondern da gibt es eben verschiedene auch digitale Möglichkeiten. Ohnehin eine Zeit der digitalen Durchsetzung im Austausch, in der Frage, wie wir Kommunikation, wie wir Dialog gestalten. Und dieser CEO nimmt sich wirklich 50% seiner Arbeitszeit, das ist schon erheblich viel, 50% seiner Arbeitszeit widmet er der Kommunikation mit den Mitarbeitern, mit den Mitarbeiterinnen, mit der Belegschaft, schafft dafür digitale Formate, tauscht sich aus und er hört zu. Das sind, glaube ich, ganz entscheidende Qualitäten, die in einer solchen kritischen Situation auch gefordert sind. Das schafft Akzeptanz, das schafft auch ein Miteinander und das wird auch in gewisser Weise erwartet. Das andere Beispiel, das ich gerne geben möchte, das bezieht sich eher auf einen mittelständischen Betrieb, so knapp 100 Mitarbeiter etwa. Da hat sich die Führung im Grunde genommen eigentlich verdient gemacht, dadurch, dass sie die eigene Belegschaft, nämlich die kreativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gewähren lässt. In dem Sinne, dass die sich selber Gedanken machen, was können sie jetzt tun, was muss sich ändern, welche Produkte sind gerade besonders gefordert, wie kann man vielleicht die Produktion umstellen, wie kann man vielleicht Produkte und Leistungen auch über digitale Kanäle stärker vertreiben und dadurch im Grunde genommen auch Umsätze sichern, die wiederum Löhne und Gehälter bezahlen. Das sind also massive Veränderungen, die nur entstehen können, wenn eben ein solcher Druck da ist und dann tatsächlich eine produktive Lösung schaffen und einen Weg eben aus dieser Krise heraus. Beide Beispiele sind beachtenswert. Bei beiden Beispielen war tatsächlich auch kein Berater nötig. Der ist dann im Zweifel nötig, wenn man vielleicht merkt, das funktioniert nicht oder man Anlaufunterstützung braucht. Aber grundsätzlich haben die das alles selber und sehr formidabel hinbekommen.
Ja, das wäre meine nächste Frage schon gewesen. Wenn Sie oder wenn ein Unternehmer das jetzt hört und sagt, das überzeugt mich, was würden Sie ihm raten? Lieber das intern zu organisieren oder externen Berater zu fragen?
Also reflexartig müsste ich natürlich sagen, engagieren Sie einen externen Berater, tue ich aber nicht. Denn das ist nicht immer notwendig. Ich habe in meinem beruflichen Leben viele Unternehmenslenker kennengelernt aus dem Mittelstand, die exzellente Kommunikatoren sind und es waren und die das wirklich selber auch gut gemacht haben und auch weiterhin gut tun. Die brauchen keinen Berater. Aber es gibt vielleicht so ein paar, sagen wir mal, Coaching-Ansätze, wo man vielleicht auch in solchen Prozessen unterstützen kann, um zu sagen, was ist jetzt wichtig, wie kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren, wie kann ich aber gleichzeitig auch die Belegschaft ermuntern, Neues auszuprobieren, Neues zu wagen, vielleicht auch neue Produkte vom Analogen ins Digitale zu übersetzen und rüberzuschieben. Dazu braucht es natürlich auch Kommunikation und auch das will gesteuert sein. Auch das, wie vorhin in dem Beispiel erwähnt, gewähren lassen von kreativen Zusammenarbeiten von Mitarbeitern muss man in gewisser Weise führen, aber dadurch, dass man es einfach überhaupt ermöglicht und sogar fördert, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also ich glaube, neues Wagen, auch sich an kritische Zeiten zu erinnern, die man überstanden hat, Mut zu machen und den Mut weiterzugeben, Präsenz zu zeigen und zuzuhören, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Erfolgsfaktoren in solchen kritischen Zeiten.
Ja, Kommunikationscoaching ist auch ein schöner Begriff. Kommunikationsmenschen möchten ja gerne ihre Arbeit messbar machen. Sie selber werden ja nie müde zu behaupten, Kommunikation sei eben kein bloßer Kostenfaktor, sondern eine Investition, die einen messbaren Mehrwert schafft. Und dann wählen Sie oft den Begriff Vertrauenskapital. Ist das jetzt Ihre Flucht nach vorne, weil man den Wert von Kommunikation eben doch nicht messen kann?
Also das Thema Messbarkeit verfolgt uns, ich würde sagen, seit Jahrzehnten innerhalb der Branche. Und ganz ehrlich, ich glaube, hier ist auch noch nicht die richtige Antwort gefunden worden. Im Übrigen muss man auch sehen, dass häufig Kommunikationsbudgets begrenzt sind und auch Messbarkeit kostet, auch wenn man hier differenzierte Systeme einsetzt, ist das ein zusätzlicher Aufwand. Das wird auch nicht, da ist auch nicht immer die Bereitschaft, hierfür Geld auszugeben. Ich glaube aber, dass Messbarkeit wichtig ist und im Wesentlichen geht es ja darum, dass der gute Ruf, also die Reputation, eigentlich die Grundlage ist, überhaupt mit jemandem Geschäft zu machen oder das Vertrauen von Mitarbeitern zu bekommen oder von Behörden zu wissen, die machen die Sache schon richtig. Ich glaube, das muss man sich tatsächlich über eine längere Zeit verdienen. Der gute Ruf will eben verdient sein, den bekommt man definitiv nicht geschenkt. Ich glaube, es geht einfach wirklich darum, teilweise auch eigene Methoden zu entwickeln. Manchmal reicht es auch schon, den Flurfunk zu bemühen. Das bedeutet, das ist so ein Begriff aus der Kommunikation, wenn man einfach mal rumläuft, Mitarbeiter anspricht und sie fragt, wie geht es Ihnen, sind Sie zufrieden, was sollte sich ändern, was wünschen Sie sich? Das schafft zum einen Nähe und Vertrauen und auch wirklich aufrichtiges Interesse am Gegenüber. Auf der anderen Seite erfährt man relativ viel über die Stimmung innerhalb einer Organisation. So kann man zumindest innen ganz gut ein Gefühl bekommen und damit auch eine Messbarkeit in gewisser Weise haben, wie gerade die Stimmungslage im Betrieb ist.
Sie loben in Ihrem Blog, den ich ja letztens gelesen habe, Deutschland im Umgang mit der Krise und nennen erstens das gut ausgebaute Gesundheitssystem und zweitens eben auch die Kommunikation. Gerade da hört man ja immer wieder auch, ja, das hätte man besser machen können, wenn man zum Beispiel das Beispiel Toilettenpapier nimmt. Da hat die Botschaft oder ist die Botschaft, wir haben genug Toilettenpapier, offenbar bei den Menschen ja nicht angekommen. Was ist da schiefgelaufen?
Also es gab definitiv zu wenig Toilettenpapier. Oder sagen wir mal, das Toilettenpapier, das es gab, ist logistisch nicht den Menschen zugänglich gemacht worden. Das hatte weniger mit der Kommunikation zu tun. Ich glaube, Sie hatten es erwähnt, Herr Sochert, insgesamt hat sich die Bundesregierung ganz wacker geschlagen. Also das war eine solide Leistung. Auch die Ansprache der Kanzlerin war maximal verständlich, aus Kommunikationssicht richtig gut gemacht. Das Thema Toilettenpapier ist quasi der Nukleus, wo man dann eben vieles dran festmacht und sagt, seht ihr, das funktioniert nicht. Und vielleicht ist das auch ein bisschen das typisch Deutsche, der Hang zum Perfektionismus. Dann haben wir halt mal eine gewisse Zeit einen Mangel an Toilettenpapier. Übrigens gibt es, glaube ich, wieder aktuell genügend Toilettenpapier zu haben. Also es war vor allen Dingen ein logistisches Problem. Aber ich glaube, dass irgendwo auch bei den Deutschen so ein bisschen was tief in der DNA vergraben ist, die Sorge, nicht ausreichend versorgt zu sein, das Stichwort Mangelwirtschaft, das viele Ältere noch kennen aus dem Krieg, aber auch in Teilen der DDR vorhanden. Das macht natürlich Angst und dann kommt es eben zu solchen merkwürdigen und sicherlich nicht sehr guten Effekten wie etwa Hamsterkäufe. Aber ich hoffe, dass sich das widerlegt und dass das nur ein sporadischer Effekt ist, der sich aber dann auch wieder einholt.
Ja, vielen Dank. Zum Abschluss ein ganz anderes Thema. Sie pflegen ja jetzt auch seit kurzem die Podcast-Kultur, haben einen eigenen Podcast mit dem Namen Agenturgeschwätz. Sie bedienen da Ihr wichtigstes Thema, die Reputation. Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Produkt, mit der neuen Sendung?
Also wir haben uns natürlich, sagen wir mal, den kometenhaften Aufstieg der Podcast-Szene sehr genau angeguckt und haben einfach für uns entschieden, dass wir auch was Neues ausprobieren wollen, dass wir nicht nur über Schrift, über Texte kommunizieren, über Bilder, sondern selber auch teilhaben wollen an dem Dialog und sind dann eben auf diesen wunderbaren Titel Agenturgeschwätz gekommen. Und haben gesagt, komm, lass uns das mal machen. Wir wollen auch einen Schritt nach vorne gehen. Und das macht im Übrigen auch sehr viel Spaß. Wir lernen dabei, wir entwickeln uns weiter. Und auch bei jüngeren Leuten ist das Thema Podcast doch sehr angesagt. Also alles in allem eine gute Sache. Und wir sind da ja noch in den Anfängen. Wir haben jetzt erst eine einzige Ausgabe des Podcasts herausgegeben. Aber es wird noch viele andere Agenturgeschwätz Äußerungen von uns geben und ich freue mich sehr darauf.
Ja, Sie sagten ja im Vorgespräch auch schon, die zweite Folge ist schon in Planung und da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt. Ja, vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr von Hoff. Ich fand es sehr spannend, sehr inhaltsreich. Wir haben über ganz viele Themen gesprochen, über Glaubwürdigkeit, über Vertrauen gesprochen, über die Wichtigkeit von externer Kommunikation, aber auch interner Kommunikation im Unternehmen. Ja, das war sehr spannend. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ja, lieber Herr Sochert, vielen herzlichen Dank für die Einladung und alles Gute Ihnen und den Hörerinnen und Hörern.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war, wie gesagt, Kai vom Hoff. Und wer mehr über ihn und seine Agentur erfahren möchte, der kann sich im Netz informieren über vomhoff.de. Alle Infos finden Sie auch wie immer bei uns auf der Webseite und in den Shownotes. Nach einer kurzen Zwischenmusik geht es jetzt gleich weiter mit unseren tagesaktuellen Meldungen aus der Wirtschaft. Liebe Zuhörende, vielen Unternehmen, vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen, droht das aus. Laut einer Umfrage reicht die Liquidität von 56% der Betriebe nur noch für 3 Monate. Und damit kommen wir zu den tagesaktuellen Meldungen aus Düsseldorf und den Betrieben. Die SMS Group hat erfolgreich eine neue Kupferkaltwalzanlage in China in Betrieb genommen. Das war aufgrund des Coronavirus eine besondere Herausforderung. Zum Auftragsumfang der SMS Group gehören 2 weitere Kaltwalzanlagen, die in den kommenden Wochen den Betrieb aufnehmen werden. Henkel hat entschieden, die im Geschäftsbericht 2019 enthaltenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2020 nicht länger aufrechtzuerhalten. Sobald eine hinreichend verlässliche Einschätzung der weiteren Entwicklung für dieses Jahr möglich ist, wird Henkel eine entsprechende Prognose veröffentlichen. Fast 100.000 Unternehmen in NRW haben Kurzarbeit beantragt. Wie viele Menschen das aber sind, das kann man nicht solide sagen. Der DGB in Düsseldorf sprach unlängst von 11.000 Mitarbeitern, aber wie gesagt, konkret kann man das nicht sagen, weil man nicht weiß, welches Unternehmen hinter einer Anzeige von Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit steckt. Und man kann anhand des Antrages auf Kurzarbeit auch nicht sagen, wie viele Mitarbeiter wirklich und wie lange sie in Kurzarbeit sind. Wenn Betriebe Kurzarbeit planen, zeigen Sie das bei der Agentur für Arbeit an. Nur mit dieser Anzeige ist später eine Zahlung des Kurzarbeitergeldes überhaupt erst möglich. Wer den lokalen Händlern und Gastronomen in Düsseldorf helfen will, der ist auf der neuen Webseite corona.düsseldorf.de/Düsseldorfplatz richtig. Hier gibt es viele digitale Angebote von Geschäften, Restaurants und auch unter anderem Kultureinrichtungen. Ein ähnliches Angebot gibt es auch auf Instagram und Facebook unter locals.ddorf. Alle Informationen können Sie auch nachlesen auf unternehmerschaft.de. Die neuesten und nächsten Meldungen aus der Düsseldorfer Wirtschaft gibt es wie immer am kommenden Mittwoch in unserem Magazin auf Antenne Düsseldorf ab 19.04 Uhr. Wir kommen zum nächsten Thema in unserem Podcast. Es geht um Tipps für das effektive Arbeiten im Homeoffice. Ich bin telefonisch verbunden mit Martina Schäfer. Martina ist Expertin für Personalcoaching, interkulturelle Trainings für Rhetorik, Kommunikation, Change Management und unter anderem Teamentwicklung. Heute wollen wir über das Thema Homeoffice sprechen. Laut einer Studie der AOK kann es stressfreier sein, zu Hause zu arbeiten. Doch auch die Homeoffice-Tätigkeit kann belasten. Demnach fühlen sich 73% der Befragten, die häufig im Homeoffice arbeiten, erschöpft. Bei Beschäftigten, die nur im Büro arbeiten, sind es auch nur 66%. Über Wut und Verärgerung klagen 70% der Homeoffice-Arbeiter gegenüber 59% der Büroarbeiter. Auch Lustlosigkeit, Konzentrationsprobleme und Schlafstörungen plagen laut der AOK-Studie die Menschen, die im Homeoffice arbeiten, häufiger als reine Büroarbeiter. Ich freue mich sehr, jetzt mit Martina verbunden zu sein. Liebe Martina, ihr habt und du hast ja schon seit 20 Jahren Homeoffice-Erfahrung. Wie war das damals? Da wart ihr ja noch Exoten. Wie habt ihr euch gegenseitig motiviert und welche Tools hattet ihr eigentlich dafür?
Ja, Christoph, das stimmt. Das ist eine lange Tradition bei mir und das war damals sicher eher ungewöhnlich vor 20 Jahren und hat sich einfach daraus ergeben, dass wir eine räumliche Distanz hatten mit den Mitarbeitern. Also wir haben alle an einem gemeinsamen internationalen Projekt gearbeitet und wir saßen einfach weder im gleichen Ort noch teilweise nicht im gleichen Land. Das wurde hauptsächlich durch Telefon gemacht und dann, nachdem es möglich war, auch mit E-Mail und den ersten Laptops. Gefühlt haben wir uns dabei alle großartig, weil die Themen waren sehr spannend und an diesem großen internationalen Projekt mitzuarbeiten, das war unsere ganze Motivation, bei diesem weit verzweigten Team dabei zu sein.
Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass du Homeoffice oder dass du gerne im Homeoffice arbeitest. Was sind denn für dich jetzt die persönlichen Vorteile eigentlich vom Homeoffice und was spricht dafür, nach Corona dabei zu bleiben?
Ja, da fallen mir persönlich eine ganze Menge ein. Zum einen geht es um die freie Zeiteinteilung. Ich kann viel entspannter und konzentrierter arbeiten als zum Beispiel in Großraumbüros. Ich spare mir morgens und abends lange Anfahrt- und Abfahrtswege. Ich stehe nicht im Stau. Ich kann mich entscheiden, wann ich starte und ja, es reicht, wenn ich in Jeans und T-Shirt in meinem Homeoffice sitze, statt im Kostüm. Wenn ich gerade sehr konzentriert arbeiten muss, zum Beispiel was ausarbeiten muss, dann brauche ich nicht den Kollegen nebenan zu sagen, sprech doch bitte mal ein bisschen leiser. Wenn ich selbst in Telefonkonferenzen bin, brauche ich mir kein kleines Räumchen zu suchen, weil ich mich ganz darauf konzentrieren kann, mein Gespräch zu führen. Es stören mich keine Geräusche. Ich kann mich einfach viel mehr darauf einlassen, was ich tue. Und wenn ich morgens zum Beispiel langsamer anlaufe und erst gegen Mittag richtig durchstarten will, dann kann ich mir das auch einteilen oder eben umgekehrt derjenige, der gerne ganz früh morgens arbeitet und vielleicht da noch gar nicht in ein Großraumbüro reinkommt. Also mein eigener Rhythmus ist hier auf jeden Fall das, was ich gut unterstützen kann. Und ich glaube, wichtig dabei ist, dass ich, wenn alle im Homeoffice arbeiten, so wie es ja im Moment hauptsächlich der Fall ist, zu bestimmten Zeiten, vereinbarten Zeiten erreichbar bin für das Team. Und dann kann ich mir den Rest meiner Zeit viel besser einteilen. Und gerade kreative Arbeiten und Konzepte, die entstehen ja manchmal nicht zwischen 9 und 5, sondern die fallen mir vielleicht früher oder später ein und da bin ich auf jeden Fall im Homeoffice total flexibel und im Vorteil.
Ich erlebe immer mal wieder, dass Teams im Homeoffice ein Stück weit auseinanderbrechen, weil den Kollegen zum Beispiel der Sichtkontakt fehlt oder auch der persönliche Austausch mit den Kollegen gegenüber. Was sind da deine Erfahrungen?
Also idealerweise lebt man natürlich mit der Mischung. Also dass wirklich, dass ich im Homeoffice die Sachen erstelle und erarbeite, für die ich meine Konzentration brauche und die ich gut selbst erledigen kann und dann immer wieder andocke an mein Team durch Präsenztage. Dann behalte ich trotzdem den Kontakt zu meinem Team. Ich kann mich austauschen. Ich bekomme auch vielleicht mit, was dort passiert. Aber ich habe eben auch diese Rückzugsmöglichkeit, effektiv an meinen Themen zu arbeiten. Also diese Mischung aus beidem halte ich persönlich für absolut ideal. Im Moment ist das sicher nicht so möglich. Dann kann man vielleicht eben durch Videokonferenzen die Präsenztage ersetzen. Wichtig wäre dann eben auch, wenn ich zurück zu den Bürotagen komme, dass ich dann auch strukturiert bin und mich mit den Kollegen direkt vorher verabrede, von denen ich vielleicht irgendwas brauche oder vereinbare, mich mit meinem Vorgesetzten auszutauschen.
Wie ist das mit Ergebnissen? Die kann man ja schlecht kontrollieren im Homeoffice. Spielt das überhaupt noch, also die Kontrolle, spielt die überhaupt noch eine Rolle bei Mitarbeitern im Homeoffice?
Ja, Kontrolle, das ist für mich so eine grundsätzliche Führungsfrage. Für mich ist die absolute Basis für Führung das Vertrauen in meine Mitarbeiter. Und wenn ich ein gutes, abgestecktes Aufgabengebiet und eine vereinbarte Aufgabensetzung habe, dann kann ich als Mitarbeiter mir das bestens selber einteilen, sofern vorausgesetzt, dass ich eben ein Ziel vereinbare, wann das Ganze fertig sein soll. Und dann brauche ich auch keine halbtägliche Kontrolle, sitzt er da und arbeitet er wirklich daran, sondern ich vereinbare einfach zum Zeitpunkt X, ist dieses Paket fertiggestellt. Und das ist einfach eine Frage der Führung grundsätzlich, dass ich damit auch meine Mitarbeiter motiviere, indem ich ihnen einen Vertrauensvorschuss gebe und sie damit ja auch zu viel mehr Selbstvertrauen anleite, dass sie einfach viel motivierter ihre Arbeit selbstständig erledigen können. Wichtig dabei ist nur, dass wenn sie Fragen haben, ich als Vorgesetzter zur Verfügung bin und ihnen weiterhelfen kann, wenn irgendwas nicht klar ist.
In der Studie, die ich eben zitiert habe, kommt auch das Thema Stress vor. Also Mitarbeiter im Homeoffice fühlen sich oft gestresst oder häufiger gestresst als Büroarbeiter. Was hast du da für Ideen oder für Erfahrungen gemacht mit Stressvermeidung oder auch mit Stress im Homeoffice?
Also für mich war das immer das absolute Glück. Ich habe das immer sehr genossen, von zu Hause zu arbeiten, eben weil ich auch festgestellt habe, dass ich viel effektiver und konzentrierter arbeiten konnte. Ich habe immer gemerkt, wenn ich dann Tage im Großraumbüro hatte, dass ich mich gar nicht konzentrieren konnte, dann ganz schlecht, und habe das dann eigentlich immer nur genutzt, um Meetings zu veranstalten. Effektives Arbeiten finde ich persönlich dort ganz schwierig. Wichtig ist natürlich, dass man wirklich feste Zeiten hat, in denen man erreichbar ist. Also dass man einfach sagt, ich bin von dann bis dann auf jeden Fall dort erreichbar und für alle anderen, und man kann sich mit mir austauschen, aber den Rest der Zeit kann ich mir einteilen und konzentriert arbeiten. Und dann empfinde ich das nicht als Stress. Was zum Stress ausarten könnte, ist natürlich, wenn ich, um meine Arbeit zu erledigen, andere Kollegen brauche, die mir zuarbeiten, und das passiert da nicht. Oder Fragen an meinen Vorgesetzten habe und der ist nicht erreichbar. Da kann ich natürlich nicht mal eben an der Bürotür klopfen und sagen, ich brauche hier mal was, aber das ist genauso, wenn er selbst im Büro nicht anwesend ist. Also hier ist wirklich die Basis, dass ich die technischen Voraussetzungen natürlich habe, Laptop, Handy, was immer ich benötige, und dass man wirklich vereinbart, zu den und den Zeiten sind alle, die gebraucht werden, telefonisch erreichbar.
Wie ist das mit der Trennung oder der Distanz zwischen Beruf und Privatleben? Ich selber mache oft die Erfahrung, dass ich das schlecht trennen kann. Es gibt ja auch in Düsseldorf sogenannte Coworking-Häuser, wo auch Menschen sich einen Schreibtisch mieten können, weil die sich zu Hause nicht wohlfühlen oder den Austausch mit Kollegen brauchen oder aber auch nicht Arbeit von Privaten trennen können. Du schaffst das bestimmt.
Ja, ich habe auch hier wieder großes Glück. Ich habe nämlich ein eigenes Arbeitszimmer, in dem ich ungestört arbeiten kann. Und ich sehe aber ein, dass das natürlich viel schwieriger ist, wenn jemand sich irgendwo im Esszimmer in die Ecke setzen muss. Also von daher sind diese Coworking Places natürlich prima, wenn man keine Gelegenheit hat, konzentriert in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. Wichtig ist, dass man auch hier ganz feste Zeiten setzt und wenn entschieden ist, für den Tag, ich höre auf und ich habe meine Arbeit getan, dann wirklich Türe zu, Laptop wegräumen und dann ist es fertig. Man würde ja auch im Büro das Gebäude verlassen. Also hier ist eher die Gefahr, dass man nochmal ganz kurz reinschaut, weil eben das ganze Equipment zu Hause ist oder weil man das Telefon doch hört. Also hier rate ich wirklich, da auch ganz konsequent zu sein und zu sagen, jetzt ist die Uhrzeit erreicht, bei der ich auch das Büro verlassen würde und jetzt ist privat und die Tür ist zu.
Wenn ich mich mit anderen Kollegen, Kolleginnen unterhalte, dann höre ich oft, dass sie Schwierigkeiten haben mit dem Thema Selbstmanagement und Selbstmotivation. Also unter anderem, wie gebe ich eigentlich meinen Tag eine Struktur? Hast du das schon mal gehört und hast du da Ideen oder Tipps?
Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem Büroalltag. Also das Selbstmanagement funktioniert natürlich am besten, wenn ich zum einen auf meinen persönlichen Rhythmus höre und eben diese Kernzeit, die vereinbart wurde, einteile in die Zeit, in der ich vielleicht Sachen erledige, die ich konzentrierter machen muss oder eben auch so Routineaufgaben. Auch hier ergibt sich ja zum Beispiel die tägliche Videokonferenz mit dem Team oder die Aussprache mit dem Chef, die alle 2 Tage fest stattfindet. Das gebe ich einfach ganz normal in meinen Kalender ein, so als würde ich zu einem Präsenzmeeting gehen und dann setze ich mir Blöcke und weiß vielleicht morgens zwischen 9 und 11 bin ich unheimlich gut darin, Routineaufgaben zu machen, aber ich bin noch nicht so gut darin, neue Sachen zu entwickeln, die mache ich besser nachmittags oder umgekehrt. Also hier kann ich mir wirklich ganz prima Blöcke für meinen persönlichen Rhythmus setzen und mich damit selbst managen, indem ich viel mehr auf mich höre, als mir das der Büroalltag vorgibt, wo vielleicht alle umeinander schwirren und ich viel weniger Zeit und Gelegenheit habe, darauf zu hören, wann ich besser arbeiten kann.
Liebe Martina, das waren tolle Tipps von dir. Ich danke dir für deine Zeit und dass du mit mir über deine, ja, 20-jährige Homeoffice-Erfahrung gesprochen hast. Liebe Zuhörer, mehr Informationen über Martina Schäfer gibt es im Internet unter 360-Grad-FullCircle.de. Alle Infos gibt es bei uns auf der Webseite.
Und das war unser Podcast für diese Woche, eine Produktion der Unternehmerschaft Düsseldorf, der Arbeitgeberverbände in Düsseldorf in Verbindung mit Wiedemeyer Kommunikation. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie irgendwas mitnehmen konnten. Eine Idee, ein Tipp, ein Wort, ein Satz, eine Geschichte. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wir bitten auch darum, dass Sie uns gerne weiterempfehlen. Unseren Podcast gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt, auf Apple Podcast, auf Spotify und auf unternehmerschaft.de. Zum Abschluss hören wir wie immer die letzten Worte. Und die letzten Worte kommen diesmal von unserer Hörerin Manuela Pfeiffer. Ich sage auf Wiederhören und Tschüss. Und wir hören uns schon wieder am Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf in der Düsseldorfer Wirtschaft.
Wir müssen auf uns Acht geben. Durch Corona ist unser Leben verändert. Wir müssen auf uns aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns oder andere nicht anstecken. In dieser Zeit müssen wir aber auch gucken, dass wir etwas für uns tun. Täglich eine Stunde Zeit für uns. Eine Stunde Quality Time. Quality Time ist etwas, was man gerne machen möchte. Nichts, was man tun muss. Vielleicht ein Spaziergang im Wald. etwas Schönes kochen, ein Brot backen, ein Buch lesen, stricken, irgendetwas, was man gerne machen möchte. Meine Quality Time heute war ein Spaziergang mit meinem Mann durch die Felder und durch den Wald. Ihr findet auch sicher was. Passt auf euch auf!